Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja? Ich empfinde euch als so ruhig. Ihr seid Deutsche. Ja, das ist ja echter Sozialrassismus jetzt. Ja. Die Deutsche sind ruhig und so da. Ganz, ganz heißes Eisen, Bruder. Ganz heißes Eisen. Bitte keine politischen Themen hier aufmachen in der Gemeinde. Also, wir singen manchmal Dinge und sagen manchmal Dinge, wo wir irgendwie denken, ey, so, du verlässt uns nie, Herr, und ich spüre ganz andere Dinge und ich denke irgendwie, ich bin total alleine. Und es ist für mich ganz wichtig, das ist nicht die Predigt, die kommt dann erst in einer halben Stunde. Das, was du fühlst, ja, das ist alles spannend und richtig, also nicht richtig, aber spannend, und Gott hat da überhaupt keine Schwierigkeit mit und wir verleugnen Gefühle nicht und so weiter und so fort, aber deine Gefühle, sie definieren Gott nicht, okay? Sie definieren nicht, ob das, was im Wort Gottes steht, richtig ist oder nicht, ja? Und Gott sagt, er wird dich nie verlassen, bis an das Ende aller Zeiten. Er wird dich nie verlassen. Ja, und da können ganz, ganz dumme Tage auch mal kommen, wo du denkst, ey, Gott ist so weit weg, ja, wo du Sachen fühlst, die dir genau das Gegenteil sagen wollen. Und die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, wir müssen einfach auch mal Dinge glauben. Ja, warum? Weil Gott sie gesagt hat. Und dann denkst du, nee, habe ich keine Lust so, und ich habe die schlechte Nachricht für dich, dass du nicht die Spielregeln gemacht hast. Okay? Und derjenige, der die Spielregeln nicht gemacht hat, der hat auch nicht das Recht, die Spielregeln zu ändern. Ja? Oder? Nur der Besitzer vom Ball darf sauer sein und sagen, so, Schnauze voll, jetzt gehe ich nach Hause. Kennt ihr das noch vom Fußballplatz? Ja. Ich war öfter der Besitzer des Balls. Ja? Ich hörte diese Woche letzte Woche einen Wortbeitrag gegen eine liberal-progressive theologische Richtung. Und da sagte der Redner, ich kann mir nicht vorstellen, ich fühle nicht, dass Gott ein Gott ist, der irgendwann 10-15% der Menschen nur bei sich haben wird und der Rest geht in die Hölle. Ja, also das war so seine Aussage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube das einfach nicht, dass Gott so ist, weil ich das in meinem Herzen nicht spüre. Und ich denke irgendwie, ja, okay, aber du machst die Spielregeln nicht. Ja? Wir definieren Gott nicht, sondern Gott definiert uns. Und da ist es erstmal völlig egal, was ich spüre. Ja? Oder es kommt der Gedanke, bestimmte Sachen in der Bibel, wenn ich die höre, die machen mir Angst. Dann kann das so nicht sein, weil ich keine Angst spüren soll in mir. Und ich sag dir mal, wenn du irgendwann ohne Jesus Christus vor Gott, den Vater, treten solltest, vor dem Moment solltest du Angst haben. Weil in dem Moment Gott ein gerechter Gott sein wird, der sagt, ich habe dir vorher die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Ich stand mit liebevollen, offenen Armen vor dir. Ja? Und manche Dinge machen mir in meinem Herzen auch Kummer und Leid. Ja? Und dann sage ich nicht, ja, das kann so nicht sein, weil Gott ja nur Liebe ist, sondern ich sage, Herr, vergib mir. Ja, da habe ich echt an deinem Wort vorbeigelebt. Vergib mir. Mann, Buße ist echt gut. Kannst du einfach umkehren und dich bei Gott abhängig von ihm abhängig machen. Und sagen, Herr, vergib mir, ich brauche deine Hilfe. Mann, da steht Gott drauf. Wirklich. Oh, Gott steht auf ein bußfertiges Herz. Ja. Also, deine Gefühle sollen gesegnet sein, Aber deine Gefühle definieren nicht, wer Gott ist. Letzte Woche hat Matthäus über den Grund für unsere Erschaffung gesprochen. Und zwar, weil Gott eine Beziehung zu uns haben möchte. Und wir möchten heute Morgen mal ins Neue Testament gehen, in eine Geschichte, die direkt danach stattfindet, nachdem Jesus triumphierend auf seinem Esel durch das große Tor nach Jerusalem einzieht und er ein Abbild gibt, völlig entgegengesetzt von dem, was die damaligen Herrscher und Könige so vorgaben. Die anderen zogen ein mit großer Parade, mit großer militärischer Herrlichkeit, mit allen herrlichen Dingen, die es so gab, um zu zeigen, dass sie der King sind. Und Jesus, er zog ein auf einem Esel und Kinder riefen aus, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Das Volk huldigte ihm, sie warfen ihre Kleidung vor ihm nieder, sie schnitten Palmzweige ab und es war eine ganz, ganz andere königliche Manifestation als die, die Jerusalem sonst so gewöhnt war. Wir hatten mal oder haben immer noch dieses schöne Bild, ja, was mich persönlich sehr beeindruckt, wo Jesus, ne, also der The Chosen Jesus, er sitzt auf dem Esel und Matthäus hat es eingearbeitet vor das Berliner Tor. Und was wir uns wünschen ist, dass Jesus den Esel von Wesel echt reitet und rockt und hier einmarschiert in die Stadt Wesel, einzieht als König der Herrlichkeit. Das ist das, was wir uns wünschen. Ja, weil wir denken, das ist das, was die Menschen brauchen. So, und direkt nach diesem Einzug von Jesus in Jerusalem findet folgende Geschichte statt. Matthäus 21, die Verse 12 und 13, also wir lesen nur zwei Verse. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und das ist der erste Stopp, den Jesus dann nach seiner Eintritt in die Stadt Jerusalem einlegt. Ja, er geht in den Tempel, in das Haus seines Vaters. Und wir stellen uns ganz praktisch die Frage, was sieht Jesus an diesem Tag in dem Tempel? Was uns explizit vom Schreiber Matthäus gesagt wird, ist, dass er Geldwechsler sieht. Was waren Geldwechsler? Die Scheine in Münzen umtauschen oder was waren Geldwechsler? Geldwechsler waren die Leute, die das normale Geld, was im Umlauf war, eingetauscht haben gegen das im Tempel geltende Geld. Also es gab diese alte spezifische Währung, die dann noch im Tempel galt, aber die war außerhalb des Tempels nicht mehr im Umlauf. Und wenn du Gott ein Opfer geben wolltest oder wenn du Geld brauchtest, um ein Opfertier zu kaufen, dann brauchtest du diese Währung. Ja? So, und da gab es dann natürlich ganz spitzfindige Menschen, die sich aus genau dieser Wechseltätigkeit ein großes Business aufgebaut haben. Okay? Erstens gab es dann die Möglichkeit, dass du für dein normales Geld eine ganz, ganz schlechte Tauschquote bekamst, um Geld im Tempel dem Herrn geben zu können. Also die Geldwechsler, sie beraubten indirekt Gott, ja? Sie sagten, es ist mir wichtiger, dass ich im Haus des Herrn einen größeren Gewinn habe, als dass irgendetwas an den Herrn weitergegeben wird. Und dann gab es auch noch die Verkäufer von Opfertieren. Ja, man sagt aus historischer Betrachtung, dass die Opfertauben, die im Tempel angeboten wurden, bis zu 20 Mal teurer waren als die Tauben, die normalerweise auf dem freien Markt gekauft werden konnten. Ja? Wenn also Ausländer, die Gott irgendwie dienen wollten oder gehört haben vom Gott des Volkes Israel, nach Jerusalem kamen, um Gott ein Opfer zu bringen, war das für die eine ganz, ganz teure Geschichte. Ja, erstmal mussten sie schlecht ihr Geld umtauschen und dann mussten sie noch teuer irgendwelche Opfertiere erwerben. Wenn du zum Beispiel auch als Jude, eigentlich, ich erfinde jetzt, zu Hause einen Rind gehabt hättest, wo du gesagt hättest, das bringe ich dem Herrn als Opfer, dann musstest du quasi dein Rind zu Hause auch aufgrund der langen Wegstrecke einfach mal verkaufen. Du nahmst das Geld, gingst in den Tempel, tauschtest das Geld um und dann kauftest du zu erhöhten Preisen ein Opfertier. Und wir wissen, dass mit 1, 2, 3, 4 Leuten drin aus dem Rind nachher 4, 5 Tauben wurden. Ne? Also sinnbildlich betrachtet. Also es geht darum, dass Gott nicht mehr das bekam, was ihm eigentlich zustand, weil dort im Hause des Herrn Dinge abliefen, die nicht richtig waren. Der Zugang zu Gott wurde sehr teuer und die Geldwechsler beraubten Gott seiner Opfertiere um ihres eigenen Gewinnes willen. Wir kennen Beispiele von heute. Ja, alle, die im Restaurantwesen arbeiten, werden sagen, ja, ist doch klar, so läuft das. Ja, aber wir wissen, dass Preise vom Ambiente abhängig sind. Ne? Wenn ich Sonderangebote kaufe, ich bin ein großer Freund von Sonderangeboten, ja, also wenn ich eine Flasche Cola kaufe, dann bezahle ich da, wenn es mir gerne richtig ist, 1 Euro für. Ne? Also man kriegt sie auch billiger, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also 1 Euro. Ne? Ich kaufe eine Flasche im Supermarkt für 1 Euro. So, und dann gehe ich in ein schönes, schickes Restaurant, ja, wo ein Ambiente ist, das angenehm ist, wo Musik spielt, wo nette Menschen an meinen Tisch kommen und fragen, wie es mir geht und was ich gerne essen möchte. Und boah, es geht mir gut und emotional. Ne? Und dann kostet das Glas Cola, sagen wir mal ein großes 0,5er, kostet dann nicht mehr 1 Euro wie die Flasche, sondern 5 Euro. Ne? So, also der Preis, er ist abhängig vom Ambiente. Ja? Und das ist genau das, was Jesus hier anprangert. Ne? Also nichts gegen alle Menschen, die im Restaurant arbeiten und Restaurants betreiben. Wir verstehen die Logik dahinter und so weiter und so fort. Okay? Ja? Danke. Einfach nur zur Verdeutlichung. Je nach dem sich verändernden Ambiente einer Situation herrscht ein anderes Preisverständnis. So, und jetzt ist für uns die Frage, wir kennen doch Jesus so liebevoll. Und der Herr Jesus, der ist doch immer so nett. Und der Herr Jesus, der läuft doch einfach nur immer herum und macht alle Leute gesund. Und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hey, lauf doch einfach hinter mir her. Der ist doch so nett. Ja, Jesus ist sogar der Mensch, der gesagt hat, du sollst deine Feinde lieben. Ja, das war was völlig Neues. Ja, Jesus, die christliche Religion, hat echt, der christliche Glaube hat echt wirklich neue Dinge auf den Markt gebracht. Ja, das gab es vorher nicht. Ja, es gab nicht die Regel, liebe deine Feinde und segne die dich fluchen. Es gab nur, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja, es war, wenn du nicht zu meinem Stamm und zu meinem Volk, zu meiner Religion gehörst, dann bist du eine Bedrohung. Und Jesus kam und sagte, nein, ihr sollt segnen, die euch fluchen. Ihr sollt lieben, segnen, die euch verfolgen. Sollt für die beten, die dir Arges wollen. Wieso verhielt Jesus sich in Matthäus auf diese Art und Weise. Und Jesus begründet sein Verhalten, das uns gegenüber befremdlich erscheint, mit einem klaren Satz. Nochmal bitte Matthäus-Stelle. Er rechtfertigt das, was er vorher tut, indem er die Tische umschmeißt und die Geldwechsler und Taubenverkäufer und so weiter quasi rausschmeißt, sagt er, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ja, das ist die prinzipielle Rechtfertigung von Jesus, warum er sich in diesem Moment diese Freiheit nimmt. Er sagt, das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebets sein. Der Tempel, er soll kein Business Center oder irgendetwas anderes sein, sondern es geht Jesus in Bezug auf das Haus seines Vaters um Gebet. Wenn die Gemeinde, ja, also ich rede jetzt die Gemeinde, Tempel oder der Tempel nicht ein Ort des Gebetes ist, entfernen wir als Gemeinde uns von der eigentlichen Berufung, die Gott uns gegeben hat. Wir kennen das aus der jüngeren Geschichte, dass wir sehen, dass zum Beispiel immer mehr Kirchen leer stehen und auch verkauft werden. Ne? Kirchen werden verkauft und vielleicht gehen dann andere Religionsgemeinschaften da rein oder ein Sozialkaufhaus oder eine Disco oder ein Café oder irgendetwas. Und all das in dem Sinne ist nichts Negatives. Aber es gibt uns irgendwie einen Stich ins Herz als Christen, oder? Wenn wir sehen, dass so Gebäude so völlig verkauft und anders genutzt werden. Und Jesus sagt, das Haus meines Vaters soll ein Gebetshaus sein, soll ein Haus des Gebetes sein. Und wir sehen das an den Geldwechslern, die das Leben der Menschen erschwert haben, zu Gott zu kommen. Ja, genauso ist die Systematik dahinter. Wenn wir als Gemeinde beginnen, andere Dinge in den Mittelpunkt zu stellen als Gebet und anfangen als Gemeinden, Kirchen und als Leib Jesu andere Dinge zu tun, ja, an primärer Stelle, okay? Wenn wir beginnen, ins Zentrum des Hauses Gottes andere Sachen zu pflanzen, dann erschweren wir es den Menschen, den Nationen, zu Gott, dem Vater, zu kommen. Ja, warum? Weil es nicht die prinzipielle Berufung der Gemeinde ist, andere Dinge zu tun, sondern die Gemeinde, sie soll ein Haus des Gebetes sein. Und mit Gebet meine ich natürlich alle Arten von Gebet. Wir kennen verschiedene wie Anbetung und Fürbitte und normales Gebet und was gibt es noch? Flehendes Gebet, alle Formen. Ja, ich glaube, dass Gebet ein Ausdruck ist von meiner Beziehung, die ich zum Herrn habe und die Zeit, die ich mit dem Vater verbringe in der Beziehung zu ihm. Geht nicht darum, dass du 450.000 Vaterunser runterratterst, sondern es geht darum, dass du erlebst, wie du in der Beziehung mit deinem himmlischen Vater sprichst, auf verschiedene Arten und Weisen und mit ihm Zeit verbringst. Die Frage, die Annahme dahinter ist immer, dass wir sagen, Gebet zieht die Gegenwart Gottes an. Ja, du kannst nur Gegenwart Gottes weitergeben an Menschen, wenn du vorher diese Gegenwart Gottes auch selber erlebst. Ja, du kannst es nicht. Ja, und etwas, was ich probiere umzusetzen ist, dass wenn ich zum Beispiel irgendwas sonntags predige, ja, das ist nett, wenn ich mich zu Hause vorbereite, aber es ist noch netter, glaube ich, wenn ich Zeit vor dem Sonntag mit dem Herrn verbringe. Ja, und sage, es geht darum, dass ich ein Träger der Gegenwart Gottes bin, dass Menschen das bekommen, wonach sie wirklich suchen, wonach sie wirklich hungern und dürsten. Und das ist eine Berührung von Gott. Ja, wir wünschen uns als Gemeinde, dass hier ein Ort ist, wo Menschen reinkommen, die überhaupt keine Ahnung haben von irgendetwas und spüren, ja, wir sind wieder bei Gefühlen, und spüren, dass irgendetwas anders ist. Ja. Ja, Menschen spüren das. Warum? Weil es das ist, wonach sie suchen. Die Menschen, sie suchen nach Gott, sie suchen nach ihrem Schöpfer. Ja, die suchen nicht nach der besten Band der Welt. Ja, die haben sie schon da draußen, kannst du auf Spotify hören. Ja? Die Menschen, sie suchen nicht die beste Gemeindestruktur. Menschen suchen nicht den wärmsten Platz der Welt, ganz schön warm hier, ne? Die Menschen suchen einen Kontakt mit Gott. Und das ist die übernatürliche Gegenwart Gottes, die Menschen erfahren möchten. Die möchten nicht irgendetwas Religiöses von dir hören, was du morgens machst um 7 Uhr, ja, sondern die möchten erleben, dass Gott real ist. Und diese Realität Gottes bieten wir ihnen an, in dem Sinne, indem wir erstmal selber die Realität Gottes suchen. Und Jesus sagt, das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebetes sein. Wir versuchen in unserer Gemeinde, ich rede über uns, wir versuchen wirklich von ganzem Herzen, wir versuchen alles top zu machen, richtig? Ja, wir probieren echt exzellent zu sein. Ja, wir schaffen das oft nicht, aber wir arbeiten dran. Ja, und wir arbeiten daran und freuen uns über den exzellentesten Kaffeedienst. Ja, total gut. Ja, wo wir wirklich hingehen und einfach einen Kaffee ziehen können nach einem Gottesdienst. Leute, das ist toll. Ja, dass da Menschen sind, die das vorbereiten und nachher unsere dreckigen Tassen abspülen. Hey, hier ist kein Restaurant. Hier sagt keiner 5 Euro. Ja, 3. Ja, sondern das ist ein Dienst von Menschen für Menschen im Namen des Herrn. Ja, wir probieren, einen super Kindergottesdienst anzubieten. Ja, wir versuchen, einen tollen Teenie-Dienst anzubieten und für Jugendliche. Wir probieren, ein tolles Frauenfrühstück anzubieten. Ja, wir probieren das alles, okay? Aber das ist nicht das Zentrum, sondern das Zentrum eines Gottesdienstes, einer Gemeinde ist, dass Gott, der Vater, sagt, hier soll ein Haus des Gebetes sein. Der Rest sind Konsequenzen. Ja, ich liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Konsequenz. Das, was ich ausdrücke, ist eine Konsequenz. Aber Konsequenzen sind nur möglich, wenn ich die eigentliche Ursache erlebe. Ohne Aktion keine Reaktion. Und Gott, der Vater, sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ob dir das gefällt oder nicht, ist mir egal. Ja, Gott ist auch egal, ob mir das gefällt. Ja, es ist einfach, dass er das gesagt hat. Und es gibt ganz viele Dinge im Wort Gottes, die sagt er. Und da müssen wir dann in einem glaubenden Gehorsam einfach so sagen, ja, Amen, so sei das. Hast du es verstanden? Nö. Kannst du es nachvollziehen? Nö. Spürst du was in diese Richtung? Erst recht nicht. Und trotzdem sage ich, das Wort Gottes ist das Wort Gottes und ich ordne mich im Glauben dem Wort Gottes unter und bin gehorsam. Ja, warum? Weil Gott Gott ist und er die Spielregeln gemacht hat und nicht ich. Suchende Menschen sollen die Stimme Gottes hören. Du sollst die Stimme Gottes hören. Du als ein Kind sollst durch die Stimme des Herrn geleitet werden. Letzte Woche sprach Matthäus über die Schöpfungsgeschichte. Ja? Und in dem Moment, als Adam alles verbockt hat, ja, und ich das schon mal gesagt habe, dass ich das an Gottes Stelle anders gelöst hätte, ja, hätte da eher so einen kleinen Kohlehaufen aus Adam gemacht mit einem schönen Blitz und ihn anschließend als Kohlestäbchen in einem Elektrogerät verbaut. Ja, so. Ja, Entschuldigung. Ja, können wir vielleicht rausschneiden. Ja, also ich hätte die Lösung anders gehabt, aber Gott nicht. Und wir sehen, dass in dem Moment, in dem Adam sündigt, Adam gar nicht sofort aus dem Paradies rausfliegt. Der ist da weiterhin. Ja, wir haben sonst so diese Idee, ja, Sünde trennte Adam von Gott. Nee, so einfach war das nicht. Ja, Adam starb geistlich, alles klar. Aber die Beziehung zu Gott war nicht dadurch kaputt. Sondern Gott naht sich Adam im Paradies und sagt, Adam, wo bist du? Ja, Gott wusste nicht, wo Adam war. Ja, ey, wach auf. Ja? Ey, Gott ist Gott. Meinst du nicht, der wusste, wo Adam war? Bitte. Ja, wir reden über Gott. Es gibt Menschen, die sagen, nee, ich mache bestimmte Dinge im Keller, weil mein Gott mich da nicht sieht. Ja, und ich denke, hey, was hast du für einen Gott, Mann? Nein, es geht nicht darum, sich über die Leute lustig zu machen, sondern es geht darum zu sagen, was ist denn dein Gottesbild? Ja, hey, unser Gott, er sieht dich. Gott im Himmel, der dich geschaffen hat, er weiß, wo du bist. Er weiß, was du spürst. Er weiß, was du fühlst und er möchte zu dir eine Beziehung haben. Und Gott sagt in der krassesten Stunde der Schöpfung, als Adam Gottes Pläne kaputt gemacht hat, sagt er, Adam, wo bist du? Und was er möchte, ist doch eine Antwort von Adam. Er möchte mit Adam reden, er möchte mit ihm sprechen, er möchte Beziehung haben. Und diese Beziehung möchte Gott heutzutage mit dir haben. Lass uns in diesem Kontext noch ein prophetisches Wort aus Jesaja lesen. Jesaja 56, die Verse 3 bis 7. So, die Übersetzung, die ich hatte, gab es nicht online. Deshalb gucken wir mal, was ihr ausgesucht habt. Schlachter. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Falsches Kapitel. 56 bitte. Sonst kommen wir predigtechnisch in eine Schieflage. Jetzt habe ich mich auf das Kapitel nicht vorbereitet. Jesaja 56 bitte. Geht das oder soll ich vorlesen? Geht? Okay. Eines Tages im Paradies kommt Adam zu Eva und sagt, Eva, liebst du mich? Und Eva sagt zu ihm, wen denn sonst? Komm, Freunde, das war der Pausenfüller. Ja, ich weiß, ihr behaltet nichts von der Predigt eventuell, aber den Witz. Ja. So. Dankeschön. So, da steht, ein prophetisches Wort, das Jesaja dem Volk Israel gibt. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Wisst ihr, was ein Verschnittener ist? Ein Verschnittener ist ein Eunuch, okay? Dem durch menschliches Wirken die männlichen Geschlechtsorgane entfernt wurden. Ja? Man könnte sogar darüber spekulieren, ob Daniel und seine Freunde damals in Babel nicht auch zu Eunuchen gemacht wurden. Ja? Also es geht darum, und Eunuchen waren also tatsächlich von dem Besuch des Inneren des Tempels ausgeschlossen. Ja, die durften nur in den Vorhof, soweit ich das nachvollziehen könnte. Also Eunuchen haben eine bestimmte Funktion gehabt in der altertümlichen Gesellschaft. Und das ist hiermit gemeint mit den Verschnittenen. Ja? Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, also den Eunuchen, den Ausgegrenzten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten. Noch eins bitte. Die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ja, natürlich greift Jesus die prophetische Aussage von Jesaja im Moment auf und sagt, ja, das Haus Gottes soll ein Bethaus sein. Gott spricht in diesem prophetischen Wort zu zwei verschiedenen Gruppen. Als erstes redet Gott zu den Ausländern. Ja, Ausländer sind die Menschen aus anderen Nationen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Gott sagt zu ihnen, zu denen, die nicht in seinem Tempel und mit der jüdischen Religion aufgewachsen sind und automatisch dazugehören, dass sie als Ausländer seine Gunst erfahren werden, wenn sie sich an seine Gebote halten werden. Gott verheißt Errettung den nicht-jüdischen Völkern und er sagt, kommt zu mir, haltet meine Sabbate, haltet meine Gebote und nehmt teil am Haus des Gebets des Tempels meines Vaters. Und die zweite Gruppe, die ich gerade schon angesprochen habe, sind die Eunuchen. Ja, die Eunuchen, die in den Stand eines Eunuchen durch Gewalt und Bestimmung von anderen Menschen hineingebracht wurden und gesellschaftlich total ausgestoßen waren und eine Randgruppe darstellten, diese Ausgestoßenen und Ausgegrenzten, ihnen verheißt Gott der Vater, ihr werdet geachteter sein als Söhne und Töchter. Ihr Ausgestoßenen, ihr Abgelehnten, ich werde euch geachteter machen als Söhne und Töchter, die automatisch da sind. Jesus selber sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So, und jetzt hört Jesu Inklusion aber auf. Jetzt sagt er, jetzt sei integrativ. Und sagt, Nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Ja, Jesus ist total inklusiv. Er sagt, lasst alle zu mir herkommen. Und dann sagt er so, und jetzt werdet wie ich. Bin ich das eigentlich? Okay, sonst hätte ich es ausgestellt. Jesus ruft alle Menschen in die Gegenwart des Vaters. Er sagt, kommt und erlebt Gott in der Gemeinde, wo ein Gebetshaus sein soll. Aber dann sagte er, kommt alle zu mir und als Konsequenz werdet so wie ich. Nehmt auf euch mein Joch, denn ich werde nicht so wie ihr. Wenn du zu einer Randgruppe gehörst und denkst, dass du echt ausgestoßen bist oder du anders aussiehst oder irgendwie irgendetwas hast, das dich gesellschaftlich irgendwie ausgrenzt, Jesus sagt, komm zu mir. Der Vater sagt, komm zu mir. Du bist herzlich willkommen. Er sagt zu den Ausgestoßenen, ich werde dich angesehener machen als Söhne und Töchter. Und wir müssen verstehen, dass Jesaja hier eine völlig absurde Aussage macht für das Volk Israel. Ja, er macht eine völlig absurde Ansage. Die Prophetie ist gegen alles, was die jüdische Religion eigentlich glaubt. Ja, plötzlich verheißt Jesaja, dass irgendwelche anderen Menschen, andere Nationen dazugehören werden. Ja, Beispiel. Erinnerst du dich an dein Kinderzimmer? Ja? Erinnert ihr euch an euer Kinderzimmer? Ja, manche wohnen da noch drin. Ja, ist nichts Schlimmes. Ich erinnere mich auch an mein Kinderzimmer. Ja? So. Und eines Tages kommst du in der Grundschule nach Hause, ja, und deine Mutter sagt, du kommst in dein Zimmer und da steht plötzlich ein anderes Bett drin. Und du sagst nur, hey Mama, was soll das denn? Ja, und deine Mutter sagt, ja, Thomas, hier, das ist der Hans-Jörg. Das ist jetzt dein Bruder. Der wohnt in deinem Zimmer. Dem gehört übrigens auch alles, was dir da gehört. Ha? Und ich denke irgendwie nur, ey, what? Ja? Hat der keine eigenen Eltern? Ja? Warum ist er jetzt in meiner Familie? Ja, und das ist die Situation, die Jesaja dem Volk Israel vor die Augen hält. Und sagt, ey, da werden andere Leute von außen dazukommen. Und die werden geachteter sein als die Söhne und Töchter, wenn sie mir nachfolgen. Wo? Im Haus des Gebetes. Echt strange. Ja? Uns wird irgendwie klar auch und deutlich, warum Propheten gerne mal gesteinigt wurden. Von der religiösen Elite. Ja? Weil die Sachen angesagt haben im Namen des Herrn, die kulturell, gesellschaftlich ganz anders liefen. Plötzlich hast du einen Partner, einen Bruder. Ja? Und plötzlich sollst du die Schokolade teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Kennt ihr die Lüge? Ja? Denn die Wahrheit ist, geteilte Schokolade ist halbe Schokolade. Ja, Kinderlogik. Ne? Und plötzlich sagt Jesaja, die Errettung wird nicht nur für euch sein, als jüdisches Volk, sondern wird etwas sein für alle Nationen, für alle die, die mich suchen werden und in das Haus des Herrn kommen. Das was ist? ein Gebetshaus. Und das ist die Kurve, die wir gelaufen sind. Haus des Gebetes. Genau dies ist die Definition, die Jesus der Gemeinde gibt. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, an der wir unsere Wünsche erfüllt bekommen. Ja, ich gehe mit einer Wunschliste in den Gottesdienst. Herr, ich weiß, du sagst, ich soll beten, deshalb bete ich. Ich brauche noch meine Millionen, wisst ihr ja schon. Ja? Herr, dein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Du weißt, mein Ferrari wartet. Herr, dein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Gib mir ein zweistöckiges Haus mit 9 Schlafzimmern und einem schönen Whirlpool. Herr, dein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Bitte befreie mich von meinem Nachbarn, der so laut Musik hört. Ja, ich weiß, ihr habt alles nur ganz fromme Gebetswünsche. Ja? Aber es geht darum, dass Gott uns nicht verheißt, dass wenn wir in seine Gegenwart kommen, er alle unsere Wünsche erfüllen wird. Sondern er sagt, ihr sollt kommen und beten. Gemeinde soll für alle Menschen offen stehen. Ja? Jesus, er machte im Tempel den Weg frei, er stieß die Tische um und setzte die Geldwechsler und Opfertierverkäufer erstmal außer Kraft. Jeder soll den Weg frei haben, dass er in die Gegenwart Gottes kommen kann. Niemand soll daran gehindert werden, Gott zu suchen und zu finden. Warum sagt Gott, die Hypothese, die ich vorhin schon genannt habe, warum sagt Gott, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein? Weil Gebet die Gegenwart Gottes anzieht. Gebet in jeder Form. Anbetung, Fürbitte, normales Gebet, falls es das gibt, Dankopfer und so weiter und so fort. Die Gegenwart Gottes zieht die Menschen an, die den Herrn nicht kennen. Ja, die in diesem Wort, in diesem Kontext genannt werden, die Nationen. Ja, die Nationen, wir sollen zu den Nationen gehen, das ist richtig, aber die Nationen sollen auch zum Hause des Herrn kommen, um Gott zu erleben. Die Nationen, die Menschen, die Gott nicht kennen. Ja. Ich habe das erlebt. In Brasilien, jemand fuhr mit dem Bus an der Gemeinde vorbei, hörte die Musik, stieg an der nächsten Bushaltestelle aus, war neugierig, kam in Gottesdienst und gab sein Leben Jesus. Ganz einfach, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Ne? Es gibt viel bessere Beispiele, was Menschen erlebt haben unter uns, aber das kann ich euch nicht erzählen, das muss die Person selber machen. Ja, Gott manifestiert sich. Und die Nationen sollen zu ihm kommen. Gebet zieht die Gegenwart Gottes an. Die Gegenwart Gottes redet zu Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen, den gesellschaftlichen Eunuchen. Hat Gott schon mal klar zu dir gesprochen? Ich habe äußerst selten in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ich Gott mit einer fast hörbaren Stimme oder hörbaren Stimme zu mir habe sprechen hören. Aber ich erinnere mich, dass ich im bestimmten Bereich meines Lebens echte Kämpfe hatte. Ja, ich war Mitte 20, wohnte in Berlin und ich trug diese Kämpfe wieder in mir aus. Ja, und es wühlte in mir und Verdammnis wühlte in mir und Angst wühlte in mir. Ja. Und in diesem Moment sprach Gott zu mir. Ja, und das war ein echter Gamechanger. Ja, das war echt was, was die Situation verändert hat. Es war ein Vorher und Nachher. Gott sagte zu mir, Inmitten meiner Ängste, inmitten meiner Kämpfe sprach Gott zu mir und sagte, du bist nicht das und das, was ich dir nicht sagen werde, weil ich es ja nicht bin. Ja? Und Gott sprach zu mir, du bist nicht das und das und das. Das bezog sich auf meine Ängste. Ja? Und ich weiß, wo ich war. Ich war an der Leiter meines Hochbettes. Ja? Ich hatte ein Hochbett, Studentenzeit. Ja? Ich war in meinem Zimmer und plötzlich sprach Gott zu mir und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Und Gott, er redet in seiner Gegenwart zu uns. Und wenn ein Wort von Gott dein Herz erfasst, ist das sinnvoller, als ich dir in 1000 Stunden Seelsorge erzählen kann, wie wunderbar du bist und wie sehr Gott dich liebt. Wenn Gott selber zu dir redet, ja, dann kommen dir die Tränen. Und er sagt, das ist das, was die Eunuchen, die gesellschaftlich Ausgeschlossenen, erleben sollen. Menschen, die wertlos sind vor der Gesellschaft, sie sollen in die Gemeinde hineinkommen und hören, was Gott zu sagen hat. Und sie werden das hören, wenn die Gemeinde ein Haus des Gebetes ist, nicht ein Sozialladen. Ja? Sozialladen kann sie konsequent sein, okay? Aber was Menschen brauchen, ist, dass sie Kontakt mit dem Schöpfer bekommen. Ja? Das muss geschehen. Die Gegenwart Gottes ist die größte Gastfreundschaft, die wir Menschen anbieten können. Ja? Die größte Gastfreundschaft ist, wenn Menschen hier hineinkommen und ihren Schöpfer erleben. Das ist das Wichtigste, was du denen geben kannst. Das Wichtigste, was du einem anderen Menschen vermitteln kannst, ist, dass du ihn darauf hinweist, dass es eine Versöhnungsmöglichkeit mit seinem Vater gibt, mit seinem himmlischen Vater. Das ist das Größte, was wir haben. Das Größte, was wir haben, ist nicht unser Lobpreis. Das Größte, was wir haben, ist nicht unsere tolle Familie, also biologische oder Gemeindefamilie. Das Wichtigste und Tollste, was wir haben, ist nicht Gottes Versorgung. Das Tollste, was wir haben, ist nicht Gesundheit, die Gott uns schenkt. Sondern das Tollste, was wir haben, ist, dass wir eines Tages vor Gott treten werden und mit ihm versöhnt sind und da bleiben dürfen. Weil vor Gott werden wir alle treten. Aber die Frage ist, ob du da bleiben darfst. Und der Rest ist eine Konsequenz aus dieser Erlösung in Christus Jesus. Und Gott möchte dich segnen und dich gesund machen und dich versorgen und dich nicht verlassen und so weiter und so fort. Aber er möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst, weil er Beziehung zu dir sucht. Und diese Beziehung sucht er zu dir im Gebet. Und deshalb sagt er, diese Verheißung, diese Dinge werden geschehen, weil mein Tempel ein Haus des Gebetes ist. Und jetzt kannst du noch sagen, zum Ende der Predigt, nett, was hat das mit mir zu tun? Du redest doch über die Gemeinde. Dann mach doch mal ein anderes Programm. Du bist doch der Pastor, dein Problem. Und die Antwort steht natürlich in 1. Korinther 6, Vers 19. Na, kennen wir? Denn jetzt wird es persönlich. Eieiei. In Brasilien gibt es Prediger, die sagen, sag mal zu deinem Nachbarn, eieiei, jetzt wird es ernst. Eieiei. 1. Korinther 6, Vers 19, da haben wir ihn. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und da sind wir und strahlend guckt Thomas dich an und sagt, siehst du, da haben wir doch unseren individuellen Bezug. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir berufen uns gerne darauf und sagen, ja, Herr, lass mich voll sein deines Geistes. Und das ist auch richtig. Ja, und segne mich mit der Frucht des Geistes. Und erfülle mich, Herr, mit den Gaben deines Geistes. Und mach mich gesund, weil ich ja dein Tempel bin. Und so weiter und so fort, wo wir alles glauben, wo wir irgendwelche Rechte haben. Und dann nimmt Gott uns aber in die Verantwortung und sagt, ey, mein Haus, mein Tempel soll ein Haus des Gebetes sein. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie sieht das denn bei deinem Tempel aus? Wohnen in deinem Tempel ganz viele Geldwechsler und Opfertierverkäufer? Und ich bin Christ, weil mir das irgendwelche Vorteile verschafft. Wir werden wahrscheinlich in Zeiten kommen, da wird dir das Nachteile bringen. Wie sieht das denn in deinem Tempel aus? Und die gleiche Frage stelle ich mir. Wie sieht das denn in meinem Tempel aus? Was sind denn Dinge in meinem Tempel des Heiligen Geistes, die mich davon abhalten, ein Haus des Gebetes zu sein? Ja, und wir reden nicht von Leistung. Ja, wir reden nicht davon, dass du irgendwelche Sachen im Gebet vor Gott ableisten sollst, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich möchte zu dir eine Beziehung haben, damit meine übernatürliche Gegenwart dein Leben prägt, damit die Nationen um dich herum mich finden können. Darum geht es. Geht nicht darum, deine Errettung zu gewinnen. Deine Errettung hat Jesus Christus gewonnen für dich. Aber es gibt im Wort Gottes nicht nur ich möchte, sondern es gibt auch Dinge, die Gott uns einfach ansagt. Und Gott sagt, dein Tempel soll ein Tempel des Gebetes sein. Dein Leben soll ein Haus des Gebetes sein, wenn dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Es geht nicht um Leistung, es geht darum, dass Gott Anspruch haben möchte auf dich und dich benutzen möchte, um andere Menschen zu erreichen. Ja? Und vielleicht muss ich persönlich, Thomas, da noch ein bisschen dran arbeiten, ja? Aber ich wünsche mir, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ey, du bist irgendwie echt anders. Was hast du? Ja, das ist das, was ich mir wünsche. Dass Menschen Gott in mir wahrnehmen. Ja, weil das ist das, was sie suchen. Die suchen nicht irgendetwas von mir menschlich. Die suchen Gott. Und wir müssen in der Lage sein, in Anführungszeichen, ihnen Gott zu zeigen. Und wir zeigen Gott, wenn wir seine Gegenwart in uns haben. Und diese Gegenwart gewinnen wir nur dadurch, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Herr, ich brauche jetzt mal ganz schnell ein Jahr deiner Gegenwart. Ja, schön wär's. Aber die Gegenwart Gottes, sie muss dich prägen. Die Gegenwart Gottes, sie muss dich formen. Die Gegenwart Gottes will dich verändern. Die Gegenwart Gottes will dein Fühlen, deine Gefühle heilen. Die Gegenwart Gottes will dein Denken verändern. Die Gegenwart Gottes möchte dich mit der Liebe des Vaters durchtränken, damit du andere Leute lieb haben kannst. Dafür brauchen wir die Gegenwart Gottes. Und das geschieht, wenn wir verstehen, dass wir als Gemeinde und wir als Individuen die Berufung haben, ein Haus des Gebetes zu sein, mit Gott Zeit zu verbringen. Und die große Frage ist, was hält dich davon ab? Was hält mich davon ab, ein Haus des Gebetes zu sein? Rhetorische Frage, bitte antworte nicht. Was hält dich davon ab? Vielleicht bist du jemand, der gar nicht betet. dann denke ich, wären doch 5 Minuten pro Tag echt eine gute Geschichte. Nimm dir einfach mal 5 Minuten und setz dich dahin und sag, Herr, okay, hier bin ich. So, und jetzt möchte ich Zeit mit dir verbringen und beten. 5 Minuten. Und ich bin der Meinung, dir wird das so gut gefallen, dass du anfangen wirst, diese 5 Minuten auszubauen. Ja? Bis dahin, wo du es kannst. Ja? Wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest, kannst du nicht 14 Stunden am Tag mit dem Herrn verbringen, richtig? Ja, geht irgendwie nicht. Ja, der Herr ist bei dir auf der Arbeit und so, ich weiß. Aber du kannst dich nicht in deinem Zimmer einschließen und noch 14 Stunden beten, dann sind wir bei 28. Das geht nicht. Ja? Zeit ist etwas, das Gott dir anvertraut. Ja? Und die Frage ist, wie du damit umgehst, mit der Zeit. Ja? Und ich bekenne dir, dass ich immer Zeit gehabt habe, mein ganzes Leben lang. Ich hatte immer eine Lebensstruktur, in der ich viel Zeit hatte. Aus welchen Gründen auch immer, die will ich jetzt hier nicht erklären. Ja? Ich habe auch gearbeitet und ich hatte Geld und ich hatte Zeit. Das war so. Und die Frage ist, ob ich meine Zeit sinnvoll ausgenutzt habe oder nicht. Und das wollen wir jetzt hier lieber nicht besprechen. Aber Gottes Herausforderung für uns ist, dass er sagt, mein Haus ist ein Haus des Gebetes. Punkt. Klammer auf, ob dir das gefällt oder nicht. Klammer zu. Anmerkung des Sprechers. Ja? Und wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf diese Herausforderung, auf diese Einladung Gottes? Als Christ ein Haus des Gebetes zu sein. Die Herausforderung steht. Und die Nationen werden kommen. Und die Ausgestoßenen werden kommen. Und werden geachteter sein als Söhne und Töchter des Hauses. Wow. Wenn die Gemeinde betet. Wenn das Haus des Herrn ein Haus des Gebetes ist. Mit dieser individuellen Herausforderung aus 1. Korinther 6, Vers 19 lasse ich euch alleine. Weil es jeder Einzelne selber darauf antworten muss. Da kann ich nicht für dich darauf antworten. Bestimme deinen Kalender nicht. Bestimme deine Uhr nicht. Bestimme dein Handy nicht, bestimme deinen Fernseher nicht, bestimme dein Internet nicht, bestimme gar nichts aus deinem Leben. Das bestimmst du. Das hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Gott redet und du antwortest. Nicht ich. Auch ich antworte, nicht ihr. Natürlich müssen wir so eine Predigt mit einem Gebet abschließen. Vater, wir danken dir, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist. Herr, dass du sagst, dass wir ohne Glauben dir nicht gefallen können. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns echt diesen glaubenden Gehorsam schenkst, Vater, Dinge zu tun, weil du sie sagst, nicht weil wir da eine persönliche Überzeugung für haben, sondern einfach dein Wort zu respektieren und zu achten, weil dein Wort die Wahrheit ist. Und wir bitten dich darum, dass du zu uns redest und uns zeigst, was unseren Tempel des Heiligen Geistes davon abhält, ein Haus des Gebetes zu sein, so wie du es dir individuell bei jedem vorstellst. Herr, du kennst unsere Lebensumstände, du weißt, wie viel freie Zeit wir haben, wie viel verfügbare Zeit wir haben. Herr, die unterschiedlich ist von Person zu Person, aber wir bitten dich darum, Herr, dass du uns Weisheit schenkst, diese Zeit auszukaufen. Herr, dass du uns Weisheit schenkst, unsere Zeit zu strukturieren, Herr. Und dass du uns hilfst, deinem Wort gehorsam zu sein und ein Haus des Gebets zu werden. Herr, wir rufen es aus, Herr, dass nichts, was wir haben, irgendeine Antwort für irgendjemanden ist, außer dir. Vater, du bist die Antwort für unser eigenes Leben und für die Menschen um uns herum. Vater, du bist die Antwort für alle Ausgestoßenen. Du bist die Antwort für alle Abgelehnten. Du bist die Antwort für alle Nichtchristen, Vater. Du bist die Antwort, Herr, und du bist die Antwort für uns, die wir dich kennen, jeden neuen Tag. Und diese Antwort, Vater, wollen wir respektieren, indem wir mit dir, zu dir Beziehungen leben und erleben dürfen, wie deine Gegenwart uns gut tut und uns zur Ruhe bringt und uns Frieden schenkt. Herr, kein Geld der Welt schenkt uns Frieden, Vater. Kein Besitz schenkt uns Frieden, kein Gesundheitssystem schenkt uns Frieden, kein politisches System schenkt uns Frieden, sondern du bist unser Friede. Herr, das wollen wir achten und dich ehren, Vater, als denjenigen, der wirklich Leben gibt. Und wer dich findet, Herr, der findet Leben im Überfluss. Herr, und es mangelt uns so oft an diesem überfließenden Leben. Und wir möchten dieses überfließende Leben in deiner Gegenwart finden. Herr, schenke du uns Hunger. Herr, schenke du uns Hunger nach mehr von dir. Schenke du uns Hunger nach mehr von deiner Gegenwart. Schenke du uns Hunger danach, mehr Zeit mit dir verbringen zu wollen, Vater. Dort, wo wir keinen Hunger haben, Herr, wir können uns auch diesen Hunger nicht heranzüchten. Vater, wir bitten dich darum, dass du uns dort segnest, mit einem Hunger nach deiner Herrlichkeit. Hilf du uns, konsequent zu sein, Vater, und Dinge umzusetzen. Hilf uns, konsequent zu sein und Dinge sein zu lassen, die uns Zeit rauben, die wir eigentlich mit dir verbringen sollten. Danke dir dafür, Vater, dass du kein Gott bist, der Probleme mit Freizeit hat, der Probleme mit Freude hat, dass du ein Gott bist, der kein Problem mit Urlaub hat, dass du uns ja ein Leben im Überfluss schenken möchtest, aber du möchtest Zeit mit uns verbringen, Herr, damit die Menschen, die Nationen zu dir finden können. Hilf uns, Herr, hilf uns auch als Gemeinde, ein Haus des Gebetes zu werden, dass wir das priorisieren können, Herr, deine Gegenwart zu suchen. Danke dir für diesen Vormittag, Herr. Danke dir dafür, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr, auch wenn es in uns nicht immer nur schöne Gefühle erweckt. Aber wir glauben dir, Vater, wir glauben dir. Im Namen Jesu. Amen.